Ja, auch einen guten Morgen von mir. Ich freue mich, heute hier stehen zu dürfen und uns weiterzunehmen in die Predigtreihe. Wie Jan schon gerade gesagt hat, befinden wir uns in der Predigtreihe Gottes gute Gebote. Und Tim hat vor 2 Wochen die Einführung gemacht, hat uns ein bisschen reingenommen ins Thema, wie die 10 Gebote zustande gekommen sind, welchen Wert sie auch heute noch in unserer Zeit haben, obwohl wir ja im neuen Bund leben und sowas. Sehr interessante Predigt, könnt ihr auch gerne nochmal nachhören. Letzte Woche hatten wir dann eine Predigt von Paulitke über den Himmel außerhalb der Predigtreihe. Und heute darf ich uns jetzt mitnehmen in die ersten 2 Gebote. In der Woche habe ich so ein bisschen mit ein paar Leuten schon ein bisschen darüber gequatscht und so. Und die ersten zwei Gebote sind wahrscheinlich sehr, sehr bekannt. Trotzdem kam dann manchmal so, ja, du sollst den Herrn, deinen Gott mit allem lieben und sowas. Das sind die 2 Liebesgebote oder ja, die Gebote, die Jesus zusammengefasst hat. Nicht ganz die ersten 2 Gebote, aber sehr ähnlich. Und ich würde sagen, wir springen einfach direkt mal rein in das erste Gebot. Wir lesen in 2. Mose 20, 1 bis 3. Dann redete Gott. Er sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Gott führt diese 10 Gebote ein, indem er Israel erinnert, wer er ist und dass er sie aus Ägypten befreit hat. Tim hat vor 2 Wochen schon erwähnt, dass das die einzige Stelle ist im Alten Testament, wo Gott persönlich verbal redet. Also ein großes Highlight, eine Einzigartigkeit. Und dann erst beginnt er mit dem 1. Gebot. Die Reihenfolge ist hier sehr wichtig, denn es zeigt Gottes Motivation hinter den Geboten, dass er sie aus Liebe und Fürsorge gibt, damit Israel in der Freiheit bleibt und sich nicht selber wieder in die Gefangenschaft bringt, aus der er sie befreit hat, in die Abhängigkeit. Denn sie waren in Ägypten für viele Jahre versklavt, mussten Ägypten dienen, mussten ihren Göttern dienen und Gott hat sie da rausgezogen. Und deswegen gibt er ihnen diese Gebote, um zu zeigen, hey, bringt euch nicht selber wieder in die Abhängigkeit zu anderen Göttern. Gott verdient eine Exklusivität von uns, unsere ungeteilte Anbetung. Alles, was seinen Platz in unserem Leben einnimmt, sei es Karriere, Besitz, Beziehung, Hobbys, kann zu einem Götzen werden. In manchen Übersetzungen steht hier in diesen Worten, du sollst außer mir keine anderen Götter verehren, die Übersetzung über mir oder neben mir. Doch diese Übersetzung hier ist viel besser außer mir, denn es gibt keine Rivalität für Gott. Es gibt keinen, der neben ihm sein kann oder über ihm sein kann in der Theorie. Und trotzdem können wir Menschen Dinge einen höheren Stellenwert geben, als wir ihm zugeben. Die Völker damals lebten polytheistisch. Das bedeutet, dass sie viele hunderte Götter anerkannten. Sogar billige Haushaltsgötter, die aus Holz geschnitzt waren oder sowas. Das waren die Völker um Israel herum. Aber Gott fordert sein Volk auf, anders zu sein. Er fordert sie auf, ihn allein anzuerkennen und niemanden anderes. Alle Götzen haben nur das Maß an Einfluss, das wir Menschen ihnen geben. Sicherheit, Glück, Geborgenheit und so weiter. Sie haben keine Macht von sich selbst aus, weil sie kein Leben in sich tragen. Doch Gott trägt nicht nur Leben in sich, sondern er ist das Leben und ist außerhalb unseres Einflussbereichs, außerhalb von Raum und Zeit. Und genau deswegen ist er der einzig wahre Gott, der einzig lebendige Gott, weil er alles beeinflussen kann, weil er alles in alles eingreifen kann und weil er alles erschaffen hat. Eine Geschichte aus dem Alten Testament zeigt diesen Punkt so deutlich. Wir lesen in 1. Könige viel über Elia und Elisa und die Geschichte, die ich aufzeigen möchte, begibt sich in der Regierungszeit von König Ahab. Er regierte Israel für 22 Jahre Und vor ihm, sein Vater, hat schon sehr viel Böses getan. Sehr viel, was, also die Bibel sagt, er hat mehr Böses getan oder mehr getan, was Gott verabscheute, als alle Könige vor ihm. Und dann kommt König Ahab an die Regierung, an die Macht. Und dann steht nochmal, und selbst er tat noch mehr Böses als sein Vater und alle vor ihm. Also er übertrumpft nochmal seinen Vater. Und er hatte alle, er hat eine Frau geheiratet aus einem anderen Volk und hat ihren Gott angenommen, den Gott Baal, und hat ihn verehrt, hat sogar einen Tempel für ihn gebaut, einen Altar, um dort Opfer zu bringen. Also sich komplett von Gott abgewandt und diesen Götzen Baal angebetet. Und seine Frau wollte alle Propheten Gottes umbringen und auch Elia. Und Elia hat sich deswegen für viele Jahre versteckt in einer Höhle. Und ja, wollte halt nicht umgebracht werden natürlich. Doch eines Tages macht sich Elia auf, um den König zu konfrontieren. Und er geht zu dem König hin und ruft ihn auf, fordert ihn auf, ganz Israel und alle Propheten von dem Götzen Baal und Aschera auf den Berg Karmel zu rufen. Und das ist jetzt eine längere Bibelstelle, die ich vorlesen möchte. Deswegen habe ich sie jetzt erstmal nicht mitgenommen, sondern lese sie einfach vor. Aber ich möchte euch auffordern, quasi eure Augen mal zu schließen und einfach diese Geschichte auf euch wirken zu lassen. Die ist sehr beeindruckend. Wir lesen dann 1. Könige 18, 21 bis 40. Als alle versammelt waren, trat Elia vor die Menge und rief: Wie lange noch wollt ihr auf zwei Hochzeiten tanzen? Wenn der Herr der wahre Gott ist, dann gehorcht ihm allein. Ist es aber Baal, dann dient nur ihm. Das Volk sagte kein Wort, und so fuhr Elia fort: Ich stehe hier vor euch als einziger Prophet des Herrn, der noch übrig geblieben ist. Und dort stehen 450 Propheten von Baal. Und nun bringt uns zwei junge Opferstiere. Baals Propheten sollen sich einen aussuchen, ihnen Stücke schneiden und auf das Brennholz legen, ohne es anzuzünden. Den anderen Stier will ich als Opfer zubereiten und auch ich werde kein Feuer daran legen. Dann ruft ihr die Propheten von Baal, euren Gott, an. Ich aber werde zum Herrn beten. Der Gott nun, der mit Feuer antwortet, der ist der wahre Gott. Die ganze Volksmenge rief: Ja, das ist gut. Da sagte Elia zu den Propheten von Baal: Ihr könnt anfangen, weil ihr so viele seid. Sucht euch einen Stier aus und bereitet ihn zu, aber keiner darf das Opfer anzünden. Und dann bittet euren Gott, Feuer vom Himmel zu schicken. Sie schlachteten ihren Stier und bereiteten ihn für das Opfer zu. Dann begannen sie zu beten. Vom Morgen bis zum Mittag riefen sie ununterbrochen: Baal, Baal, antworte uns doch. Sie tanzten um den Altar, den man für das Opfer errichtet hatte. Aber nichts geschah, es blieb still. Als es Mittag wurde, begann Elia zu spotten: Ihr müsst lauter rufen, wenn euer Gott es hören soll. Bestimmt ist er gerade in Gedanken versunken, oder er muss mal austreten. Oder ist er etwa verreist? Vielleicht schläft er sogar noch, dann müsst ihr ihn eben aufwecken. Da schrien sie so laut sie konnten und ritzten sich nach ihrem Brauch mit Messern und Speeren die Haut auf, bis das Blut an ihnen herunterlief. Verrückt, oder? Einfach sich schnitzen, sich verletzen, um ihren Gott irgendwie von ihrem Gott erhört zu werden. Am Nachmittag schließlich gerieten sie vollends in Ekstase. Dieser Zustand dauerte bis gegen Abend an, aber nichts geschah. Keine Antwort, kein Laut, nichts. Endlich forderte Elia das Volk auf: Kommt jetzt zu mir herüber. Sie versammelten sich um ihn und er baute vor aller Augen den Altar des Herrn wieder auf, den man niedergerissen hatte. Er nahm dazu 12 Steine nach der Zahl der Söhne Jakobs, von denen die 12 Stämme Israels abstammen. Der Herr hatte Jakob später den Namen Israel gegeben. Mit den 12 Steinen baute Elia einen Altar für den Herrn. Rundherum zog er einen breiten Graben. Dann schichtete er das Brennholz auf den Altar, zerteilte den Opferstier und legte ihn auf das Holz. Zuletzt befahl er: Holt 4 Eimer Wasser und gießt sie über das Opfer und das Holz. Dies genügte ihm aber noch nicht. Und so gab er denselben Befehl ein zweites und drittes Mal, bis das Wasser schließlich auf allen Seiten am Altar herunterlief und den Graben füllte. Ist auch verrückt, oder? Er ist so sicher, dass Gott ihm antworten wird, dass er das ganze Opferlamm nicht nur nicht anzündet, sondern sogar mit Wasser tränkt, bis der Graben darum sogar voll getränkt ist. Zuletzt befahl er, nee, da war ich schon. Zur Zeit des Abendopfers trat Elia vor dem Altar und betete laut: Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, heute sollen alle erkennen, dass du allein der Gott unseres Volkes bist. Jeder soll sehen, dass ich dir diene und dies alles nur auf deinen Befehl hin getan habe. Erhöre mein Gebet, Herr. Antworte mir, damit dieses Volk endlich einsieht, dass du, Herr, der wahre Gott bist und sie wieder dazu bringen willst, dir allein zu dienen. Da ließ der Herr Feuer vom Himmel fallen. Es verzehrte nicht nur das Opferfleisch und das Holz, sondern auch die Steine des Altars und den Erdboden darunter. Sogar das Wasser im Graben leckten die Flammen auf. Als die Israeliten das sahen, warfen sie sich zu Boden und riefen: Der Herr allein ist Gott, der Herr allein ist Gott. Was für eine faszinierende Geschichte. Da sind die Propheten von Baal und sie bereiten das Opfer dar. Und sie beten Tag und Nacht bis in die Nacht hinein. Ritzen sich sogar, verletzen sich, lassen ihr Blut sogar fließen für diesen Götzen, der tot ist, der nicht antworten kann. Elia spottet, vielleicht schläft er, vielleicht ist er verreist, vielleicht ist er in Gedanken. Und dann kommt Elia an die Reihe und es braucht nur ein Gebet. Und Gott antwortet in seiner Vollmacht. Lässt Feuer vom Himmel fallen und sogar das Wasser auflecken. Ich finde, diese Geschichte zeigt so deutlich, dass keiner Gott standhalten kann. Dass unser Gott der einzig lebendige Gott ist, der antworten kann, der nicht schläft, der nicht in Gedanken versunken ist und uns nicht hört oder so. Wenn wir unsere Anbetung und Aufmerksamkeit an jemanden oder etwas anderes geben als Gott allein, machen wir uns selbst zu Sklaven dieser Sache, obwohl wir eigentlich frei wären, wenn wir einfach ihn auf seinen rechten Platz stellen würden. Er möchte uns von dieser Sklaverei befreien, so wie er auch Israel aus der Gefangenschaft und Sklaverei befreit hat. In Elias Worten: Wie lange wollen wir noch auf zwei Hochzeiten tanzen? Wir können nicht mehreren Göttern gleichzeitig dienen. Und keiner verdient unseren Dienst, unsere Anbetung als Gott allein. Dieses Gebot fordert den menschlichen Impuls heraus, seine Sicherheit nicht auf viele verschiedene Dinge aufzuteilen. Den Impuls nicht nur auf ein Pferd zu setzen, sondern auf viele. Wenn man so denkt, Aktieninvest oder Krypto oder sowas, dann lernt man schnell, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Das ist unser menschlicher Instinkt, Sicherheit in vielen verschiedenen Dingen aufzuteilen, damit, falls etwas wegfällt, wir nicht alles verlieren. Doch Gott ist der Schöpfer der Welt, der lebendige Gott, Herr der Herren und König aller Könige, der war und ist und in Ewigkeit bleiben wird und sich niemals verändern wird. Er ist der Einzige, der wirklich Sicherheit gibt und der Einzige, der uns nie im Stich lassen wird. Auf ihn können wir wirklich alles, unser ganzes Leben setzen, weil wir sicher sind, dass er uns nie enttäuschen wird, uns nie im Stich lassen wird. Wir gehen weiter zum zweiten Gebot. 2. Mose 20, 4 bis 6. Fertige dir keine Götzenstatue an, auch kein Abbild von irgendetwas am Himmel, auf der Erde oder im Meer. Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder, bring ihnen keine Opfer dar. Denn ich bin der Herr, dein Gott, ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Das zweite Gebot ist recht ähnlich zu dem ersten, deswegen haben wir die auch zusammengenommen. Und es schützt uns davor, Gott nach unserem Bild, unserer Vorstellung zu formen oder ihn auf etwas Greifbares zu reduzieren. Gott ist größer und anders, als wir ihn uns vorstellen können. In der damaligen Zeit, wie schon gesagt, haben sie viele Götter verehrt und auch anerkannt und haben sich Statuen und Götzen gemacht, um sie zu repräsentieren, weil sie dachten, dass diese Götzen dann die Gegenwart dieses Gottes beinhalten und sie dadurch Kontakt zu diesem Gott haben können und zu seiner Kraft. Aber unser Gott braucht keine Statuen oder Abbilder, um seine Gegenwart zu zeigen. Er zeigt sich nicht durch das, was wir Menschen selbst herstellen können, sondern durch das, was er selbst geschaffen hat. durch seine Schöpfung und durch Menschen wie Mose, Elia, David und auch durch dich und mich heute, weil er durch den Heiligen Geist in uns Wohnung genommen hat. Gott hat sich Israel auf Arten gezeigt, die nicht kopierbar sind. Wenn wir zurückdenken, der brennende Dornenbusch, die Säule aus Wind und Feuer und andere Arten mit dem leisen Wind, mit dem stürmischen Donner. Alles Dinge, die wir als Menschen nicht kopieren können. Wir können nicht eine Säule aus Feuer in der Nacht erschaffen, die uns den Weg weist. Wir können keinen Dornenbusch anzünden, ohne dass er verbrennt. Er zeigt uns, dass wir ihn nicht begreifen können, dass wir ihn nicht reduzieren können auf etwas, was wir selber herstellen können. Und dieses Gesetz gilt nicht nur der Anbetung von Götzen, sondern auch dem Dienen von Götzen, was sich damals ausgezeichnet hat durch Opfergaben. Wie wir auch gerade schon in der Geschichte gelesen haben mit den Stieren. Ich möchte auch hinweisen, dass das Gebot kein Verbot von Kunst und Bildern an sich ist. Im Allerheiligsten und später auch im Tempel waren wunderschöne Statuen von Engeln und anderen Cherubinen, die kunstvoll dargestellt waren und die Gott wirklich selber auch wollte, wo er die Israeliten aufgefordert hat, diese herzustellen und dort zu platzieren, so wie sie platziert sein sollten. Kunst an sich ist nicht das, was hier verboten wird, wenn es zu Gott hin zeigt. Denn auch im Tempel und im Allerheiligsten haben diese Statuen auf die Bundeslade oder auf das Allerheiligste hingezeigt, um von sich selber abzulenken und zu Gott hinzulenken, den Blick. Sie haben nicht Gott repräsentiert, sondern sie haben auf ihn hingezeigt, die Aufmerksamkeit auf ihn gezogen. Und anstelle von einem Abbild auf dem Allerheiligsten hat sich Gott selbst einmal im Jahr mit seiner Herrlichkeit auf diese Bundeslade niedergelassen, um zu zeigen, dass er präsent ist. Also wir dürfen und sollen sogar unsere Kreativität nutzen, die Gott uns geschenkt hat, um Kunst zu kreieren, die ihn groß macht und auf ihn hinweist. Politka hat auch letzte Woche ein paar Sachen aufgezählt, die uns staunen lassen sollten, wie einzigartig die Schöpfung ist. Er hat gesagt, jeder Sonnenuntergang, jeder Sonnenaufgang, jede Schneeflocke, jedes Blatt an den Bäumen, jeder Fingerabdruck ist einzigartig und doppelt sich nie. So viel Schönheit, so viel Detail, so viel bewusste Schöpfung. Wie könnten wir dann diese Kreativität in so etwas Kleines runterbrechen? Die Schöpfung als Ganzes weist auf Gott, den Schöpfer, hin. Und selbst sie als Ganzes kann ihn nicht adäquat darstellen, weil er trotzdem noch schöner, herrlicher und größer ist. Unser Verstand kann es nicht begreifen. Wir lesen im Psalm 135, 15 bis 18. Die Götter der anderen Völker sind nur Figuren aus Silber und Gold, von Menschenhänden gemacht. Sie haben einen Mund, aber reden können sie nicht. Augen haben sie, doch sie können nicht sehen. Mit ihren Ohren hören sie nicht und können sie nicht atmen. Auch können sie nicht atmen. Genauso hilflos sind die Menschen, die sie angefertigt haben, und jeder, der auf solche Götzen vertraut. Wir Menschen verändern uns immerhin zu dem, was wir anbeten. Also wenn wir einen leblosen Götzen anbeten, der nichts tun kann, werden auch wir immer lebloser und hilfloser, wie es die Bibelstelle sagt. Jesus sagt selbst im Neuen Testament, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Getrennt von seiner lebensspendenden Beziehung werden wir leblos und können nichts tun. Aber in der Verbindung mit ihm, der uns Leben schenkt, der uns Kreativität schenkt, der uns mit allem erfüllt, was wir brauchen, in dieser Verbindung werden auch wir übersprudeln mit Leben und Zeichen und Wunder werden uns folgen. Je länger wir Götzen dulden, desto mehr werden sie uns korrumpieren. weil durch diese Götzen unser Bild von Gott immer eingeschränkter wird. Es verzerrt unser Bild von dem Gott, der nicht kontrollierbar ist, der nicht einfangbar ist. Doch unser Gott lässt sich nicht einschränken. In Jesaja 40, 18 bis 26 lesen wir: Mit wem wollt ihr Gott vergleichen? Gibt es für ihn überhaupt ein passendes Bild? Da gießt der Künstler eine Figur aus Bronze und der Goldschmied überzieht sie mit Gold und schmückt sie mit silbernen Kettchen. Wem eine solche Götterstatue zu teuer ist, der nimmt Holz, das nicht fault. Er lässt sich von einem geschickten Künstler eine Figur daraus schnitzen, die feststeht und nicht wackelt. Ihr aber, wisst ihr es nicht besser? Oder wollt ihr es nicht hören? Hat man es euch nicht von Anfang an erzählt? Ist euch wirklich nicht bekannt, wer die Erde gemacht hat? Es ist der Herr, hoch thront er über der Welt. Ihre Bewohner sind für ihn klein wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier. Er schlägt ihn auf wie ein Zelt, unter dem die Menschen wohnen können. Er stürzt die Mächtigen und nimmt den obersten Richtern die Gewalt. Sie gleichen jungen Pflanzen, kaum sind sie gesetzt, kaum haben sie Wurzeln geschlagen, da bläst er sie an und sie verdorren. Wie Spreu werden sie vom Sturm verweht. Mit wem also wollt ihr mich vergleichen, fragt der heilige Gott. Wer hält einem Vergleich mit mir stand? Blickt nach oben, schaut den Himmel an. Wer hat die unzähligen Sterne geschaffen? Er ist es. Er ruft sie und sie kommen hervor. Jeden nennt er mit seinem Namen. Kein einziger fehlt, wenn der starke und mächtige Gott sie antreten lässt. Unsere Abbilder von Gott reduzieren den unsichtbaren und unendlichen Gott runter auf etwas Greifbares, Kontrollierbares, und das ist unmöglich. Anstelle davon hat Gott selbst etwas geschaffen, das in seinem Ebenbild ist, uns Menschen, um ihn auf der Welt zu repräsentieren. Und wie vielfältig ist die Menschheit geschaffen? Wie wunderbar und durchdacht sind unsere Körper und wie funktionieren sie, dass im Leib einer Mutter sogar ein neues Leben, ein neuer Mensch, ein neues Ebenbild Gottes heranwachsen kann. Wie wollen wir also etwas erschaffen, was Gott begrenzen könnte? Wenn du Verbindung zu Gott suchst, dann sind Menschen der beste Ort, danach zu suchen, weil sie das Ebenbild von Gott sind, das er selbst erschaffen hat. Vielleicht müssen wir wieder anfangen, die Schönheit in der Menschheit zu suchen und zu finden. Obwohl wir vielleicht in den Medien und Nachrichten fast nur die schlechten und abscheulichen Dinge hören, die in der Menschheit so passieren. Die ganzen Skandale, die ganzen bösen Taten, die ganzen mächtigen Leute tun, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Da kann man schon leicht auf die Spur kommen, die Menschheit geht verloren, es gibt keine guten Menschen mehr, man ist nur enttäuscht. Aber ich glaube, die Schönheit ist da. Gott hat sie geschaffen und er hat sie in uns hineingelegt. Und wir können sie entdecken in der Beziehung zu anderen Menschen. Jeder Mensch auf dieser Welt, Mann oder Frau, reich oder arm, Kind oder Senior, in der Kirche oder im Gefängnis, ist ein einzigartiges Ebenbild Gottes. Vielleicht nicht immer von ihren Taten her, aber einfach als von Gott geschaffener Mensch in seiner Würde. Göttliche Schönheit ist präsent in unserer Welt. Also mach dir kein Abbild von Gott, sondern sei ein Abbild von Gott, das zu ihm hinzeigt und seine Schönheit widerspiegelt. Nicht nur durch dein Dasein, sondern auch in der Art, wie du mit anderen umgehst, wie du redest und wie du handelst. Es gibt noch diese zwei Verse in der Bibelstelle, die ich gerade vorgelesen habe, in 2. Mose 20, die Verse 5 und 6. Da möchte ich noch einen kleinen Exkurs machen. Dort heißt es: Wirf dich nicht vor solchen Götterfiguren nieder. Bring ihnen keine Opfer dar, denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich dulde keinen neben mir. Wer mich verachtet, den werde ich bestrafen. Sogar seine Kinder, Enkel und Urenkel werden die Folgen spüren. Doch denen, die mich lieben und sich an meine Gebote halten, bin ich gnädig. Sie und ihre Nachkommen werden meine Liebe über tausende von Generationen erfahren. Gott ist ein neidischer Gott, zeigt er hier. Doch das Wort Neid hat in unserer Sprache und Gesellschaft immer wieder etwas Negatives, was mit sich schwingt. Das hebräische Wort aber hat diesen negativen Einfluss nicht. Theologen übersetzen es oft eher mit Leidenschaft anstatt Neid. In der Hinsicht, dass Gott so leidenschaftlich für sein Volk und für uns ist, dass er sichergehen möchte, dass diese innige und exklusive Beziehung zu ihm nicht verloren geht und nicht in Gefahr kommt. Die Beziehung von Gott zu uns Menschen ist lebensspendend. Deswegen möchte Gott diese Verbindung aufrechterhalten und verhindern, dass diese lebensspendende Verbindung zu ihm jemals abbricht. Das bedeutet Gottes Neid oder Leidenschaft für uns. McConville sagte einmal, Neid im Alten Testament ist eine aktive Eigenschaft und eine leidenschaftliche Loyalität. Also kein passives Begehren, wie wir es oft verwenden, so ich bin neidisch auf das Auto oder ich bin neidisch auf die und die Person, weil sie das und das hat oder so. Das ist so ein passives Begehren, aber im Alten Testament ist Neid etwas ganz anderes. Es ist eine aktive Eigenschaft, eine leidenschaftliche Loyalität, die von Gott ausgeht zu uns. Wie ich vorhin schon gesagt habe, bringt Gott diese 10 Gebote ein mit diesen Versen, wo er Israel erinnert, dass er sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Und er will leidenschaftlich alles daran setzen, dass sie nie wieder in so eine Situation kommen. Er ist leidenschaftlich für ihr Wohlergehen. Und außerdem sollen diese Verse 5 bis 6 auch nicht so verstanden werden, dass unschuldige Kinder für die Sünden ihrer Väter bestraft werden. Es war damals normal, dass 3 bis 4 Generationen in einem Haus zusammenlebten und somit mit betroffen wären, wenn eine Strafe vollzogen werden würde. Aber in der Bibel lesen wir extrem selten, dass Leute sofort von Gott bestraft wurden. Fast immer haben sie die Möglichkeit zur Umkehr und zur Buße. Ich habe letztens das Buch Richter gelesen und über viele Kapitel hinweg wiederholen sich immer die Verse mit fast jedem Abschnitt. Die Abschnitte beginnen immer mit den Worten, und wieder taten die Israeliten, was Gott verabscheute, und beteten die Götzen von Baal und Aschera an. Und dann lässt Gott sie die Folgen tragen und lässt sie quasi unter die Macht der anderen Völker kommen, bis sie ausrufen zu ihm und ihn um Hilfe bitten, also Buße tun. Und sofort greift er ein, bringt ihnen einen Retter, einen Propheten, der sie da rausholt. Und dann sind sie wieder in der Freiheit. Und dann der nächste Abschnitt. Und wieder taten die Israeliten, was Gott verabscheute, und beteten die Götzen Baal und Aschera an. Und das gleiche Spiel nochmal. Und der nächste Abschnitt. Und wieder. Das ist schon irgendwie verrückt, dass das Volk Israel immer wieder Gott vergessen hat, immer wieder sich umgedreht hat und andere Götter angebetet hat. Und trotzdem war Gott jedes Mal gnädig, hat einen Retter geschickt, einen Propheten geschickt, der sie da rausgeholt hat. Er ist ein gnädiger Gott. Hier werden 2 Gruppen von Menschen aufgezeigt. Die, die ihn hassen, also die sich abwenden von ihm, die andere Götter anbeten, und sie werden die Folgen tragen, wie es hier heißt. Und dann gibt es die 2. Gruppe, die ihn lieben, die ihn anbeten, die ihn dienen. Und Gottes Liebe für die, die diese Gebote halten, ist unendlich mal größer als seine Strafe an denen, die sie nicht halten und keine Buße tun. Zu der Bibelstelle gibt es auch eine Parallelstelle. Und ich habe die einmal mitgebracht und so gegenübergestellt. In 2. Mose 34, 6 bis 7. Das ist, ja, wie gesagt, genau die Parallelstelle zu dieser Bibelstelle. Dort heißt es, ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe Schuld, Unrecht und Sünde, doch ich lasse nicht alles ungestraft. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel. Hier ist nochmal in dieser Parallelstelle dieser Einschub. Wenn jemand an seiner Schuld festhält, dann muss er die Folgen tragen. Das zeigt, dass Gott ein gnädiger Gott ist und dass er nicht unschuldige Menschen für die Sünden anderer bestraft. Aber dass, wenn jemand festhält, dann müssen sie auch die Konsequenzen tragen. Doch sie haben immer die Möglichkeit, Buße zu tun und umzukehren. Gottes Sorge um sein Volk basiert auf nie verfehlender Liebe. Er ist gerecht, aber selbst seine Gerechtigkeit entspringt aus seiner Liebe heraus. Nicht aus Wut oder Zorn, sondern aus der Liebe für sein Volk heraus, weil er nur das Beste für sie möchte. Er ist Liebe. Liebe ist die Eigenschaft, die seinen ganzen Charakter kontrolliert und motiviert, sein Motor. Dieser Gegensatz in diesen zwei Versen zwischen der Strafe und seiner Liebe ist so riesig. Er sagt, die, die ihn hassen, werden bis in die dritte und vierte Generation die Folgen tragen. Aber die ihn lieben, werden bis über tausende Generationen seine Liebe erfahren. Was ist das für ein Gegensatz? Vier Generationen zu tausende. Seine Liebe und Gnade ist so unendlich viel größer. Seine Strafe ist quasi wie ein Tropfen auf dem heißen Stein, während seine Liebe wie ein Wasserfall tausende Generationen erquickt und mit Leben erfüllt. Vielleicht denkst du ja, ich schnitze mir keinen Götzen, ich mache mir jetzt kein Kalb aus Gold oder so, wie die Israeliten damals. Unser Götzendienst, unser moderner Götzendienst, sieht anders aus. Er äußert sich oft subtil, indem wir Dingen, Menschen oder Ideen eine Bedeutung beimessen, die nur Gott zusteht. Indem wir in Dingen oder Menschen Sicherheit, Anerkennung oder Liebe suchen, die wir nur bei Gott finden und suchen sollten. Gott allein, der Schöpfer der Welt, verdient unsere unangefochtene und kompromisslose Anbetung. Wie Tim vor zwei Wochen schon sagte, sind dies keine veralteten Gebote, die heute nicht mehr gelten, weil wir im neuen Bund leben, sondern ganz im Gegenteil. Ist Gottes Wunsch mit dem neuen Bund in Erfüllung gegangen, sein Gesetz in unsere Herzen zu schreiben, anstatt auf Steintafeln. In Hebräer 8, 10 bis 12 heißt es, der zukünftige Bund jedoch, den ich mit Israel schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagte Herr, meine Gesetze in ihr Innerstes legen und werde sie in ihre Herzen schreiben. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Keiner muss seinen Mitbürger dann noch belehren, keiner mehr zu seinem Bruder sagen, komm und lerne den Herrn kennen. Nein, vom Kleinsten bis zum Größten werden alle mich kennen, denn ich werde ihnen alles Unrecht vergeben und werde nie mehr an ihre Sünden denken. Und diesen neuen Bund besiegelt Jesus durch sein Blut. Er selbst hat diesen Bund erkauft. Im nächsten Kapitel steht, das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigem Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut hin bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Christus ist also der Vermittler eines neuen Bundes. Mit seinem Tod hat er für die unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen bezahlt, sodass jetzt alle, die Gott berufen hat, losgekauft sind und das ihnen zugesagte unvergängliche Erbe in Besitz nehmen können. Und Jesus selbst greift dieses Gebot in der Bergpredigt auf. In Matthäus 6, 24 lesen wir, niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Und ich glaube, dieser Vers trifft den Nagel schon ziemlich genau auf den Kopf. Was heute in unserer Zeit wahrscheinlich so der größte Götze ist. Vor allem Geld, aber auch Macht, Ansehen und Anerkennung sind heutzutage wahrscheinlich unsere größten Götzen, die unsere Aufmerksamkeit von Gott weglenken. Wo wir zum Beispiel Karriere oder irgendeinem Statussymbol nachjagen, anstatt Gott unsere völlige Anbetung und Aufmerksamkeit zu schenken. Das zweite Gebot verbietet uns, Götzen anzubeten und zu dienen. Damals drückte sich dieses Dienen durch Opfergaben aus. An wen oder was gehen deine Opfergaben im Leben? Wo suchst du Halt und Anerkennung? Wohin fließen deine Finanzen? Wem oder was schenkst du deine Aufmerksamkeit und Zeit? Davon wird natürlich nicht alles schlecht sein, zum Beispiel Familie, Beziehungen und Freunde. Aber wie viel von diesen Ressourcen bleiben im Laufe der Woche oder Monate für Gott da? Sind es nur die Reste oder ist er die erste Priorität in deinem Leben? Ich bitte schon mal das Lobpreisteam nach vorne zu kommen. Wir haben gerade ein neues Lied gesungen und da hieß es in der Bridge: Wir krönen dich, unseren König. Das heißt nicht, dass wir aktiv Gott zum König machen. Das ist er natürlich schon, dafür braucht er unsere Krone nicht. Aber wir drücken damit unsere Hingabe und unsere Anbetung aus, indem wir seine Königsherrschaft in unserem Leben bestätigen. Wir krönen ihn nicht selbst aktiv zum König, weil er der König schon lange ist, sondern wir bestätigen und machen uns aber eins mit seiner Herrschaft und sagen, dass auch er in unserem Leben herrschen soll und er allein unsere Anbetung und unser Dienen verdient. Unsere ungeteilte Anbetung und unser Dienst, unsere Opfergaben, gehören Gott allein. Niemand kommt ihm gleich und niemand verdient sie außer er. Gott selbst gab seine größte Opfergabe, seinen eigenen Sohn Jesus Christus, um uns zu retten und den Weg zu ihm freizumachen, damit wir jetzt freigesprochen sind und zu ihm kommen können, wie wir sind. Und jetzt dürfen wir unser ganzes Leben, unsere ungeteilte, unangefochtene Anbetung als Opfergabe an ihn zurückgeben. Die Frage ist nicht, ob wir anbeten, sondern was wir anbeten. Weil zu jeder Zeit beten wir etwas an, ob wir wollen oder nicht. Doch es ist eine bewusste, tägliche Entscheidung, wem wir diese Anbetung geben. Ist es Gott oder ist es etwas oder jemand anderes? Ich möchte dich ermutigen, dich heute und ja, jeden Tag neu zu entscheiden, Gott an die erste Stelle zu setzen. Ungeteilte Anbetung, 100% Gott geweiht, niemand außer ihm. Denn niemand kommt ihm gleich. Keiner ist neben ihm, keiner ist über ihm. Er ist der Einzige. Ich bete noch. Vater, ich danke dir, dass du so unfassbar groß bist, dass wir dich nicht völlig begreifen können, dass wir dich nicht irgendwie greifbar, kontrollierbar machen können. Du stehst über allem und du hast uns geschaffen in deinem Ebenbild. Was für ein Vorrecht. Wir dürfen dein Ebenbild sein auf dieser Welt. Wir dürfen dich repräsentieren durch unser Leben. Einfach dadurch, dass wir leben, dass wir atmen, zeigen wir schon, dass du ein lebendiger Gott bist, weil der Schöpfer selbst sich in die Schöpfung hineingelegt hat. Und ich bete, dass unsere ungeteilte Anbetung dir gebührt, dass wir uns jeden Tag neu dazu entscheiden können, dich zu anbeten und dich an die erste Stelle zu stellen. Niemand anderes verdient es. Du allein bist Gott. Du allein lebst. Alle anderen sind nur Götzen und tot. Und so wollen wir jetzt einfach dir die Ehre geben. Wir wollen dich groß machen mit dem nächsten Lobpreislied und wollen einfach, dich auf deinen rechten Platz stellen in unserem Leben. Amen.